Es ist der erste Mittwoch im Monat, Viertel nach acht, Zeit für Derma at Home. Herzlich willkommen zu unserem dermatologischen Lieferdienst. Wir sind Uli Mrowiec.
Schönen guten Abend.
Mein Name ist Sascha Gerdes und wir begrüßen Sie da ganz herzlich, entweder jetzt live am Bildschirm oder in unserem Podcast zum Zuhören. Wir haben ein Thema, was in unsere Triologie passt, zu im weitesten Sinne allergologischen Krankheitsbildern. Heute geht es um hereditäre Alpha-Tryptesämie, selten oder selten erkannt. Und bevor wir damit gleich anfangen und auch unsere Referentin Ihnen vorstellen, fangen wir natürlich gleich mit den Derma-News an. Falls Sie das erste Mal dabei sind und heute live dabei sind, Sie können natürlich gerne wieder Fragen stellen in der Diskussionsrunde, die sich gleich an den Vortrag anschließt. Dafür haben Sie eine Sprechblase in Ihrem Browser, wo Sie dann Ihre Fragen eintippen können. Gerne Ihren Namen davor, dann wissen wir auch, von wem die Frage kommt. Und Uli Mrowiec wird die Fragen heute sortieren und diskutieren mit unserer Gastreferentin und Ihnen zu Hause. Und damit, lieber Uli, übergebe ich erstmal an dich zu unseren Derma-News.
Ja, vielen Dank, Sascha. Und die Derma-News beschäftigen sich heute mit einem sehr praktischen und relevanten Thema, zumindest auch aus meiner Sicht. Und das ist eine Erkrankung, die Sie alle kennen. Das ist die disseminierte superfizielle aktinische Porokeratose. Im Deutschen sind die Termini disseminiert superfiziell eher selten verwendet, aber im englischen Sprachraum ist DSAP mittlerweile ein Standardbegriff. Sie sehen hier auf den beiden klinischen Bildern, das ist eine Verhornungsstörung, Ursache unbekannt, die wir hier auf dem Bild vor allen Dingen an den lichtexponierten Arealen der Unterschenkel und der Unterarme finden. Aber es gibt auch Formen, die am gesamten Integument auftreten können. Nun, diese Erkrankung ist, das wissen Sie alle, schwer zu behandeln, aber sie ist zu behandeln. Die DSAP ist eine chronische Erkrankung und, so steht es zumindest auch in den Lehrbüchern, hat ein gewisses Entartungsrisiko, das ist aber limitiert. Nur wer sehr viele porokeratotische Läsionen hat, der sollte regelmäßig einmal im Jahr und gegebenenfalls auch einmal alle sechs Monate auf mögliche Entartungen kontrolliert werden. Was vielfach unterschlagen wird, ist, dass die betroffenen Menschen doch eine sehr große psychische Belastung durch das Auftreten in diesen sichtbaren Arealen, wie eben gezeigt, haben. Und das sollten wir auch unbedingt ernst nehmen. Und es gibt eine Therapie, die tatsächlich wirkt und die im Kleingedruckten oft steht. Und hier habe ich das einmal unter der Kopfzeile DSAP ist behandelbar tituliert. Das ist keine Magistralrezeptur, es ist eine klassische Individualrezeptur, aber wie Sie gleich sehen, ist die sogar in klinischen Studien etabliert. Das ist ein Statin, in der Regel Simvastatin, Sie können auch Lovastatin nehmen, Cholesterin, jeweils 2% in Basiscreme DAC und Sie müssen in der Regel große Mengen aufschreiben, weil es eine langfristige Therapie ist. Hier zum Beispiel 250 oder durchaus auch 50. Anstelle der Basiscreme DAC kann auch Unguentum Cordis verwendet werden. Basiscreme DAC ist weltweit eine gute Grundlage. So, das ist eine deutsche Studie, die ist publiziert worden im November online, wird demnächst auch in der Printversion kommen. Das ist die Arbeitsgruppe von Petra Stauber-Renz aus Mainz. Die hat hier 19 Patienten mit DSAP behandelt. Sie sehen, das braucht seine Zeit. Und Sie sehen, dass etwa nach 6 bis 9 bis 12 Monaten doch der Schweregradindex hier als IGA aufgetragen sich deutlich reduziert und in den Bereich von etwa 0,5 bis 1 kommt. Das heißt nur noch eine leichte Krankheitsaktivität. Das heißt auch, dass die Sichtbarkeit der Läsionen sehr, sehr gering geworden ist und eigentlich nicht mehr auffällt. Das sind dann visulare Lentigenes, aber nicht mehr diese auffälligen dunkelrotbraunen kleinen Plaques, die man sieht. Und Sie sehen, das wirkt gleichermaßen an Armen und Beinen auf dieser Grafik. Und was auch in dieser Publikation nochmal zum Ausdruck kommt, ist, wie stark doch die Menschen psychisch beeinträchtigt sind, hier gemessen am DLQI, dem Dermatology Life Quality Index, den Sie ja aus den Bereichen Psoriasis, atopische Dermatitis und so weiter sehr gut kennen. Und zum Start der Therapie sehen Sie Patienten, die bis zu 19, 18, 19 im DLQI gehen. Das ist also wirklich eine sehr schwere psychische Belastung. Und Sie sehen, dass über die Behandlungszeit und hier wieder mal diese magischen 6 Monate doch die Behandlung sehr erfolgreich ist aus Patientensicht. Und im Rahmen der 9 Monate sind wir bei einem Durchschnitts-DLQI von 1,5, also eine sehr, sehr gute Besserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Deshalb ist mein Credo, bitte nutzen Sie diese Rezeptur für PatientInnen mit der disseminierten superfiziellen aktinischen Porokeratose. Nicht nur, weil es eine gute Therapie ist, sondern weil sie auch damit den Patienten eine echte therapeutische Unterstützung bieten können. Das war es von mir zu den Derma News und ich gebe wieder zurück an Sascha Gerdes.
Ja, vielen Dank, Uli. Und alle, die jetzt zugucken, sehen schon unsere Gastreferentin. Ich freue mich sehr, Frau Professorin Dagmar von Bubnow aus unserer Partneruniversität in Lübeck hier begrüßen zu dürfen. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin dort und beschäftigt sich unter ganz vielen anderen Dingen auch mit der hereditären Alpha-Tryptasemie. Und das machen nicht so viele Menschen. Und wir hatten den Titel ja auch gesagt, selten oder selten erkrankt. Ich persönlich habe da ganz selten Kontakt mit oder ich gehöre zu denen, die es selten erkennen. Deswegen freue ich mich auch persönlich so sehr auf diesen Vortrag heute Abend und übergebe gerne jetzt das Wort nach Lübeck und freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Gerdes und Professor Moritz für die Einladung und die nette Einführung. Genau, Sie hatten mir ja den Titel vorgegeben, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche über die hereditäre Alpha-Tryptasemie, selten oder selten erkannt. Und ich denke, die Antwort wird sich nachher eindeutig finden nach meinen Ausführungen. Zuerst hat ja 2014 Jonathan Lyons in den USA 9 atopische Familienmitglieder beschrieben, die alle eine erhöhte basale Serumtryptase hatten, aber ohne monoklonale Mastzellerkrankung wie Mastozytose. Und sie hatten auch alle Bindegewebsveränderungen wie so überbiegbare Gelenke und Daumen. Und dann hat es noch 2 Jahre gedauert, bis er dann die genetische Ursache gefunden hat für diesen eigenartig klinischen Phänotyp, den man nicht so richtig fassen konnte. Und er hat gesehen, dass bei diesen Familienmitgliedern, und er hat nachher natürlich noch viele andere identifiziert, das Gen TPSAB1, welches kodiert für die Alpha-Tryptase, in erhöhter Kopienzahl vorlag. Und keine Angst, wir müssen da nicht alles im Detail durchgucken, aber Sie sehen hier Chromosom 16, auf dem die Gene liegen, die alle Tryptasen, Isoformen von Tryptasen bilden. Aber man muss sich eigentlich nur 2 merken, und zwar das Gen TPSB2, welches für die Beta-Tryptase kodiert, und das Gen TPSAB1 daneben, welches jetzt pro oder individuell unterschiedlich entweder für eine Alpha- oder für eine Beta-Tryptase kodiert. Sie sehen also hier sozusagen ein Wildtyp-Allel und kommt jetzt unter 2 Bedingungen zustande. Dieses Gen für TPSAB1 bildet bei dem Individuum eine Alpha-Tryptase. Das sehen Sie hier unten. Hier sind die HAT-Allele dargestellt als Beispiel. Und dieses TPSAB1, welches für eine Alpha-Tryptase kodiert, liegt in einer erhöhten Kopienzahl vor. Hier ist es zum Beispiel verdoppelt und hier unten sind 2 zusätzliche Kopien zu sehen. Und normalerweise vererbt man die Allele von den Eltern und ein Elternteil hat normalerweise ein HAT-Allel zusammen mit einem Wildtyp-Allel und das gibt natürlich verschiedene Genotypen. Diese genetische Variante, die wird autosomal dominant vererbt und eine HAT ist bisher fast ausschließlich beschrieben ab einer basalen Serumtryptase von über gleich 8. Und eine zusätzliche Kopie, und das ist es ja, warum die Patienten zu uns kommen und was wir sozusagen schwarz auf weiß sehen, eine zusätzliche Kopie macht den BST entweder in den Hoch- oder verschiebt ihn in den hochnormalen Bereich oder ein bisschen über den Normwert zwischen 8 und 14 hier. Und zwei zusätzliche Kopien verschiebt den BST-Bereich. Also, ich habe gerade erklärt, dass eine HAT dann zustande kommt, wenn Alpha oder das Gen, welches für die Alpha-Tryptase kodiert, in erhöhter Kopienanzahl vorliegt. Und was wussten wir jetzt über die hereditäre Alpha-Tryptasemie, bevor wir unsere Forschungen begonnen haben? Wir wussten, dass sie vorliegt etwa in einer Prävalenz in der westlichen Welt von 5-6%, aber dass nur ein Teil symptomatisch ist. Und man hat eben einen ganz variablen Phänotyp, den ich auch nachher noch erkläre, beschrieben, der fast alle Organsysteme betrifft. Der normale BST-Spiegel, wie erwähnt, ist unter 11,4. Und bei HAT liegt der BST-Spiegel immer ein bisschen über der Norm, oder am hochnormalen Ende zwischen 8 und 11,4. Im Median liegt er so circa bei 11,7. Er ist, oder die hereditäre Alpha-Tryptasemie gilt heute als häufigste Ursache einer erhöhten BST mit 5-6%. Da schließt sich die Lücke. Man weiß jetzt, dass es wahrscheinlich fast alles Patienten mit HAT sind, die eine erhöhte BST haben. Früher haben wir immer in der Allergologie Überweisungen bekommen mit Ausschluss erhöhte BST, Mastozytose, Fragezeichen. Heute wissen wir, dass es ja überhaupt eine sehr seltene Erkrankung ist, mit 0,01%, sehr selten, und auch eine ganz seltene Ursache für einen erhöhten Tryptasespiegel. Dann gibt es natürlich noch andere myeloische Erkrankungen, die oder Niereninsuffizienz, die dazu führen. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Dann eine besondere Signifikanz, und das sollten wir Dermatologen, Allergologen wissen, hat in einer Mastozytose und bei Patienten mit einer Insektengiftallergie. Und zwar hat Greiner et al. 2021 gezeigt, er hat nur Mastozytose-Patienten untersucht und die eingeteilt, wenn Sie links gucken auf die Abbildung an die linken Säulen, er hat sie eingeteilt in HAT-positiv, hier bei Yes, und No-HAT-negativ. Und er hat gesehen, dass die HAT-positiven Mastozytose-Patienten häufiger eine Insektengiftallergie haben und andere Allergien als die HAT-negativen Mastozytose-Patienten. Und jetzt gucken Sie rechts, hier hat er die Mediator-Symptome abgefragt bei diesen Mastozytose-Patienten. Und wenn sie HAT und Mastozytose hatten, hatten sie signifikant häufiger sehr schwere Mediator-Symptome als die HAT-negativen Mastozytose-Patienten. So dass HAT gewissermaßen ein Biomarker ist, auch für Mastozytose-Patienten, weil es die Symptome sehr stark verstärkt. HAT ist aber auch unabhängig von Mastozytose ein Risikofaktor für besonders schwere Anaphylaxien bei Patienten mit Insektengiftallergie. Und das sehen Sie hier an der rechten Abbildung, was Selb gezeigt hat, auch 2021. Wenn Sie hier rechts schauen, er hat Insektengiftallergiker eingeteilt in solche mit erhöhter BST und in solche mit normaler BST und untersucht, ob sie HAT haben oder die KIT-D816V-Mutation, die für eine Mastozytose typisch ist. Und wenn Sie hier unten unter Anaphylaxiegrad 4 sehen, sehen Sie, dass 55% der Patienten mit einer erhöhten Tryptase und mit sehr schweren Anaphylaxiegraden, Anaphylaxiegrad 4, HAT haben. Wenn man die doppelt positiven, da meine ich KIT und HAT dazu zählt, sind es über 60% der Fälle mit schweren Insektengift-Anaphylaxien und erhöhter BST sind tatsächlich auf HAT zurückzuführen. Interessanterweise ist es bei Insektengiftallergikern, die eine normale BST haben, so, dass hier die CKIT-D816V-Mutation häufiger gefunden wird als HAT. Aber nicht nur ist HAT mit einer Insektengiftallergie und Mastozytose kombiniert, sondern vor allem mit idiopathischen Anaphylaxien, mit Medikamenten und Nahrungsmittelallergien. und auch mit funktionellen gastrointestinalen Symptomen, so Reizdarmsymptomatik ähnlich. Und auch mit neurokognitiven Störungen wie Wortfindungsstörungen, Brain Fog, Konzentrationsstörungen und so weiter. Wie erklärt man sich all das? Normalerweise sezernieren die, jetzt weiß ich nicht, ob Sie das Bild scharf sehen, die Mastzellen sezernieren konstitutiv Pro-Alpha- und Beta-Tryptasen, die sezerniert werden und unseren basalen Tryptasespiegel letztlich ausmachen. Aber zugleich speichern sie reife Tryptasen, Homotetramere, Beta-Homotetramere normalerweise, die dann auf eine Mastzellaktivierung ins Lumen, ins Blut freigesetzt werden und die ganzen Symptome verursachen, die wir kennen. Und bei HAT ist es jetzt so, dass durch die erhöhten Alpha-Tryptasen bilden sich Heterotetramere, reife Heterotetramere, die in den sekretorischen Granula gespeichert werden und frei werden. Und man weiß, dass diese Heterotetramere im Gegensatz zu den Beta-Homotetrameren, die können verschiedene Rezeptoren, einmal EMR2 auf den Mastzellen selbst, also autoreaktiv die Mastzellen aktivieren durch Spaltung der Rezeptoren, und aber auch PAR2 auf vielen Endothelzellen, auch Darmendothelzellen, aber auch auf Neuronen, glatten Muskelzellen, Immunzellen, können sie die Rezeptoren aktivieren und führen besonders im Darm, das weiß man aus In-vitro-Studien, zu einer erhöhten Permeabilität und wahrscheinlich zu dem Vascular Leak, den wir so häufig bei unseren Patienten sehen. So, jetzt klicke ich da einmal durch, dass man alles sieht. Jetzt komme ich zu unseren Forschungsarbeiten, und zwar haben wir ja viele Mastozytose-Patienten, Insektengiftallergiker abzuklären, und nach all diesen Publikationen haben wir uns interessiert, wie hoch, und jetzt können wir hier unten gucken, wie hoch ist denn die Prävalenz der HAT bei unseren Patienten, die sich vorstellen, und vor allem, wie beeinflusst hat die Erstvorstellungsdiagnosen die Klinik dieser Patienten. Und wir haben dazu erstmal einen Blutassay eingeführt für die HAT und für die CKIT D816V-Messung, weil diese Patienten, Mastozytose-Patienten, ähnliche Symptome haben wie HAT-Patienten. Der wird mittels digitaler Droplet-PCR gemacht. Und wir haben gleichzeitig, wollten wir eine Prädiagnostik haben, um die diagnostische oder invasive Prädiagnostik sozusagen zu verfeinern, um eine nicht-invasive Prädiagnostik zu haben, um die Knochenmarkbiopsien bei systemischen Mastozytosen etwas zu reduzieren. Jetzt klicke ich hier auch einmal durch. Was wir gemacht haben, ist, wir haben 2 Jahre lang Patienten gescreent nach der basalen Serumtryptase. Wir haben alle genommen, die eine BST von über gleich 8 hatten, weil da ja erst HAT vorkommt sozusagen. Wir haben sie dann gescreent auf HAT und CKIT und haben dann mit die Prävalenz von HAT bestimmt, und zeitgleich haben wir ihnen einen Symptomfragebogen gegeben und haben alle Symptome abgefragt, die bekannt waren aus der Mastozytose-Forschung und durch unsere Erfahrung. Jetzt habe ich da die Klicks offensichtlich nicht rausgemacht. Genau. Also, wenn Sie also links an dem Kuchendiagramm sehen Sie, dass wenn wir unsere Patienten jetzt anschauen, die alle eine BST von über gleich 8 haben, die Prävalenz von HAT haben wir mit 62% gemessen, und sie steigt sozusagen noch ein bisschen höher, wenn wir die doppelt positiven HAT und KIT positiven mitnehmen. Also 63% unserer Patienten ab einer BST von über 8 haben HAT. 6 Patienten hatten die KIT-Mutation. Und wenn wir jetzt auf unsere Patienten in der Allergologie schauen, die eine über der Norm erhöhte BST haben von übergleich 11,5, dann sehen wir, dass die Inzidenz von nochmal gestiegen ist auf 86%, mit Doppelpositivität auf 87%, was sehr hoch ist. Man kann auch sagen, nur 10% der Patienten, die sich in unserer Allergie vorgestellt haben, mit einer erhöhten BST sind weder HAT noch KIT positiv. Also sehr hohe Prävalenz von HAT-Patienten. Dann haben wir geschaut, ob wir anhand des medianen basalen Serumtryptase-Spiegels unsere HAT-Patienten und unsere KIT-Patienten auseinanderhalten können. Und wir haben hier, wenn Sie rechts schauen, einmal die medianen basalen Serumtryptase-Spiegel unserer HAT-Patienten, unserer KIT-Patienten, der Doppelpositiven und der Doppelnegativen aufgezeichnet. Und die HAT-positiven Patienten hatten erwartungsgemäß, also ein bisschen über die Norm hier ein bisschen mehr, weil es in der Allergieabteilung ist und hier mehr Patienten zur HAT-Abklärung kommen, ein bisschen über 15. Aber interessanterweise unsere KIT-D816-Patienten, alle BST unter 20, also die wären alle übersehen worden, wenn man das WHO-Minor-Diagnostikkriterium angewendet hätten, was ja bei einer fordert, ab einer BST über 20 klärt man Mastozytose ab. Die Doppelpositiven liegen eigentlich immer bei einer BST über 20. Aber was interessant war, unsere Patienten, die weder HAT noch KIT positiv waren, hatten alle eine BST von unter 15. Das heißt, bei einer BST über 15 konnten wir in unserer Allergieabteilung und können wir auch bis jetzt, wenn HAT negativ ist, können wir so eine CKIT-D816V-Mutation demaskieren, heißt aufdecken. Jetzt komme ich zu unserer Studienkohorte. Die war mehrheitlich weiblich. Bei den Gründen für die Vorstellung muss man sagen, die meisten Patienten haben sich vorgestellt mit einer Urtikaria, was ja üblich ist in der Allergieabteilung. Zwischen 10% und 14% Vorstellungsgrund lag bei Abklärung einer erhöhten BST, bei Insektengiftallergie, monoklonales oder Mastzellaktivierungssyndrom, atopische Erkrankungen, damit meine ich allergische Rhinitis, allergisches Asthma, Neurodermitis, Medikamentenallergien, und eher seltene Vorstellungen waren gastrointestinale Beschwerden, Verdacht auf Nahrungsmittelallergie oder auch idiopathische Anaphylaxien, alle unter 10%. Was jetzt interessant ist, jetzt wollten wir natürlich wissen, wie hoch ist die HAT-Prävalenz in den Vorstellungsgründen? Und da gab sich jetzt eigentlich, ja, ganz, ganz interessante Ergebnisse. Wenn Sie jetzt hier mal ganz unten erst schauen, bei den idiopathischen Allergien oder Anaphylaxien, 33% HAT-Prävalenz, also relativ, ne, median oder die HAT-Prävalenz in der Gesamtkohorte war ja bei 62, unterdurchschnittlich häufig, aber bei den Diagnosen, die Sie selten vorstellen, numerisch waren es nur 18, 77% hat positiv, auch bei atopischer Erkrankung 70% hat positiv, bei Insektengiftallergien waren 71% positiv und bei Urtikaria, bei der häufigsten numerischen Vorstellungsdiagnose, auch wieder unterdurchschnittlich. Jetzt muss man die Ergebnisse richtig interpretieren. Da liegt ein Vorstellungsbias dahinter, weil in unserer Allergieabteilung, also das ist deutlich überhöht, weil in unsere Allergieabteilung kommen Patienten, die eine Frage haben zur gastrointestinalen Beschwerdekomplexabklärung, kommen nur, wenn sie vorher beim Gastroenterologen waren, beim Radiologen eine Koloskopie hatten. Sozusagen als letzte Wiese werden sie bei uns in der Allergologie vorgestellt. Sie werden praktisch ohne medizinische Diagnose schon abgeklärt, vorgestellt. Und da, denke ich, kann man so die hohe HAT-Prävalenz erklären. Umgekehrt muss man sagen, bei den Urtikaria-Patienten, die werden natürlich zuerst oder die kommen als Erstvorstellung zum Allergologen oder werden von unserer Dermatologie uns überwiesen. Und hier finde ich, dass 46% oder grob 50% relativ häufig ist dafür, dass sie eben nicht vorselektioniert sind. Das heißt, jeder zweite Patient, der mit einer Urtikaria in die Allergieabteilung kommt und eine BST über 8 hat, hat hereditäre Alpha-Tryptasemie. Das war ganz interessant. Was war bekannt zu den gastrointestinalen Manifestationen von HAD? Fast 90% der HAD-Patienten haben gastrointestinale Symptome, aber, und das haben Untersuchungen gezeigt, zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom medizinisch diagnostiziert, war die HAD nicht in ihrer Prävalenz erhöht. Die Patienten kommen fast alle mit Krämpfen, Schmerzen, Blähungen, Wechsel von Diarrhoe, Obstipation oder Reflux. Im Prinzip denkt man oder die Darmbiopsate, die man in Untersuchungen gemacht hat, legen nahe, dass es sich bei HAD sogar um eine chronisch-inflammatorische Darmerkrankung mit einer separaten Entität handelt. Weil man hat gesehen, dass in den Biopsaten die Mastzellen an der Zahl erhöht waren, auch in ihrer Aktivität erhöht waren und der inflammatorische Zelltod war auf dem gleichen Level wie bei Morbus Crohn-Patienten. Deswegen machen wir es so, dass wenn Patienten mit der Abklärung von gastrointestinalen Symptomen zu uns kommen in die Allergieabteilung und erstens, wenn sie natürlich medizinisch voruntersucht wurden, wenn wir keine IgE-Sensibilisierung finden, kein Anhalt sozusagen für eine Allergie und wenn der BST-Spiegel über gleich 8 ist, die führen wir einer genetischen Testung auf HAD durch. Weil, warum machen wir das? Weil die Patienten alle eine Erleichterung erfahren, wenn sie die Ursache womöglich wissen und wir können sie auch einer Therapie zuführen. Ne? Dazu komme ich nachher. Nun zu den Symptomen unserer Patienten. Wie gesagt, wir haben einen Symptomfragebogen basierend auf Mastozytose unseren Patienten gegeben und haben 6 Organe oder Organsysteme abgefragt mit einigen Symptomen. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, aber wir haben hier HAD-positive Patienten und HAD-negative Patienten verglichen und man sieht, dass signifikant mehr HAD-positive Patienten in unserer Allergieabteilung von Fatigue berichten als HAD-negative. Mehr haben Schlafstörungen, signifikant mehr. Die HAD-Patienten haben mehr Diarrhoe und Durchfall im Wechsel. Interessant, Hautsymptome war kein Unterschied, aber Daten erhoben in einer Allergieabteilung, wo Patienten so oder so mit Hautsymptomen kommen, das ist die Erklärung. Die HAD-Patienten hatten signifikant höhere Tachykardie-Anfälle, das haben sie sehr häufig, auch orthostatische Dysregulationen, Schmerzsymptome, Bauchweh und so weiter und auch viele neuropsychiatrische Symptome wie Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und so weiter. Dann haben wir die Symptomlast, also die Anzahl der Symptome bestimmt. Das sehen Sie hier in der linken Abbildung. Wir haben ja insgesamt 18 Symptome abgefragt und Sie sehen auch bei den HAD-positiven Patienten, da waren signifikant mehr Patienten mit mehr Symptomen. Also die Symptomlast war besonders hoch. Und auch bei der Symptomdissemination heißt, es waren fast alle oder alle Organsysteme eingeschlossen in den Symptomen, in den Symptommanifestationen, signifikant mehr HAD-Patienten als Nicht-HAD-Patienten. Dann haben wir uns als letztes gefragt, auf welche Diagnosen hat denn eine besondere Wirkung? Wo macht HAD eventuell eine Multisystemerkrankung und mehr Symptome und haben die Symptomlast und die HAD-Prävalenz ja, Vorstellungsgrund analysiert und wir haben gesehen, das hat vor allem bei Urtikaria und atopischer Dermatitis bei diesen zwei Diagnosen besonders eine große Symptomlast ausmacht. Also ist eventuell hat, und das untersuchen wir auch gerade, beschreibt sozusagen ein, ich will nicht sagen neuen Phänotyp, aber einen multisystemischen Phänotyp, zumindest bei Urtikaria-Patienten. Wie behandeln wir die HAT? Wir geben eigentlich fast immer, weil viele gastrointestinale Symptome haben, die Kombination aus H1- und H2-Antagonisten, wie bei einer Urtikaria vierfach erhöht, H2-Antagonist, Famotidin 20 oder 40 Milligramm ein- oder zweimal am Tag. Wenn diese Kombination nicht zur Symptomlinderung führt, wechseln wir den H1-Blocker aus und wechseln auf Ketotifen 1 Milligramm zweimal am Tag bis viermal am Tag. Wenn die gastrointestinalen Symptome oder der Reflux nicht in den Griff zu bekommen ist, setzen wir Protonenpumpenhemmer an. Dann kann man natürlich Chromoglyzinsäure für Magenbeschwerden geben. Das stabilisiert die Mastzellen. 2 Kapseln 30 Minuten vor jedem Essen. Das ist zum Beispiel Pentatop oder Allergoval. 4-mal am Tag kann man das nehmen. Dann bei asthmatischen Beschwerden, was wir am Anfang gar nicht abgefragt haben, aber viele Patienten haben tatsächlich auch pulmonale Probleme. Dann kann man Montelukast zugeben, 1-mal am Tag abends. Bei Patienten, die ein hohes IgE haben, vielleicht Urtikaria, Asthma oder saisonale Beeinträchtigungen haben von ihren gastrointestinalen Beschwerden, kann man Omalizumab Anti-IgE ansetzen oder Dupilumab. Und da haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrungen, weil noch nicht so lange auf dem Markt, eventuell Remibrutinib, das neue Medikament, die Proton-Tyrosinkinase-Hemmer. Dann komme ich schon zum Schluss. Ich möchte nicht mehr alles vorlesen, aber zumindest in unserer Allergieabteilung waren fast über 80% der Patienten, die mit einer BST von über gleich 8 kommen, hatten HAT, was sehr hoch ist. Wichtig ist zu wissen, ein BST-Spiegel über 15 gehört abgeklärt. Hier ist entweder HAT oder KIT die Ursache und mit einer HAT-Genotypisierung kann man die seltenen Fälle von einer KIT-Positivität, die unter 20 einer BST von 20 Mikrogramm pro Liter liegen, aufdecken. Wir haben gezeigt, dass HAT doch eine wirklich hohe Symptomlast auszeichnet, auch Disseminierung mit multiplen Organen, die involviert sind. Und wichtig, und jetzt können wir die Eingangsfrage beantworten, also HAT ist nicht selten, ne, 5-6%. Ich glaube, Psoriasis ist seltener, 2-3%. Eine koronare Herzerkrankung ist auch bei 5-6%. Also es ist nicht so selten, aber es ist selten diagnostiziert, beziehungsweise man muss sagen, Patienten kommen immer öfters mit der Diagnose und man muss vorsichtig sein. HAT ist wahrscheinlich auch nicht alles, aber da können wir nachher noch drüber diskutieren. Aber es erleichtert die Patienten, wenn wir sagen, wir haben hier eine Kohorte von Patienten, die ähnliche Symptome hat, ähnlich wie Sie, und womöglich ist HAT, spielt da eine Rolle oder ist assoziiert. Damit möchte ich meinen Vortrag schließen und möchte vor allem meiner Arbeitsgruppe danken in der Allergieabteilung, aber auch in der Hämato-Onkologie und im Mastozytose-Netzwerk. Daniel Koch hat die ganzen Daten im Rahmen seiner medizinischen Doktorarbeiten erhoben. Vielen Dank. Und letztlich möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.
Ja, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, Frau von Butnow. Also richtig, richtig, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen outen, wie wir überhaupt bei Derma at Home zu diesem Thema HAT kommen. Sie haben ja vor einiger Zeit einen sehr schönen Artikel im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Und ich bin bekennender Leser des Deutschen Ärzteblatts. Und dann habe ich den Artikel gelesen und gedacht, wie dumm bist du eigentlich? Du kennst dieses Krankheitsbild nicht. Und besonders hat mich gefreut die Liste der Symptome. Daraus habe ich eine kleine Checkliste gemacht, denn ich arbeite sehr viel in der Schnittstelle zur Rheumatologie und Autoimmunerkrankungen mit Patienten, die vielfältige Beschwerden haben und eben, wie von Ihnen auch angesprochen, keine Diagnose. Und in dem Moment, wo ähnliche Symptome aufgetreten sind, habe ich insgesamt dreimal die Checkliste ausfüllen lassen. Wir haben dann die basale Tryptase gemessen, die war jeweils über 15. Und bei zwei dieser Patienten habe ich tatsächlich dann in meinem mini kleinen Kollektiv die Mutation nachweisen können. Das einzige Problem war, die Therapie, wie Sie sie dargestellt haben, hat nicht so ganz funktioniert. Und die Antihistaminika und auch das Chromoglykat bis zu Omalizumab haben leider nicht zu einer Besserung der vielfältigen Beschwerden geführt, die diese Patienten hatten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, Sie haben es gerade noch mal gesagt, anhand der Prävalenz 5-6%, wir müssen öfter an HAT denken, auch wenn die Signifikanz dessen, was dann folgt, vielleicht noch deutlicher herausgearbeitet werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Ihre Sendung. Fragen Sie, auch wenn es sich um eine noch seltene Erkrankung handelt. Sie haben gesehen, gerade bei Insektengiftallergikern ist es ganz wichtig zu wissen, ob eine HAT- und oder CKIT-Mutation vorhanden ist, damit Sie das Risiko für die Betroffenen für Notfallsituationen auch besser einschätzen können. Und gerade auch gastrointestinale Symptome bei erhöhter basalen Serumtryptase sind durchaus mal ein Grund, an HAT zu denken. Schreiben Sie Ihre Kommentare, schreiben Sie Ihre Fragen. Und ich sehe, die erste Frage ist schon gekommen. Die lautet, bezüglich der Therapie sind Kassenanträge notwendig und in der Regel erfolgreich, insbesondere bei Omalizumab und so weiter. Oder muss man dann umlabeln auf CSU, auf chronisch spontane Urtikaria? Ich finde das eine total praktische und ganz wichtige Frage.
Ja, das ist tatsächlich so, dass man eine Kassenanfrage machen sollte. Wir hatten auch schon Regressfälle, wo ich es verschrieben habe und die Patienten keine chronisch spontane Urtikaria hatten. Deswegen bin ich dazu übergegangen, Kassenanträge zu schreiben oder genau nachzufragen, ob denn Episoden von Quaddeln da sind, was viele Patienten dann auch bejaht haben. Und dann habe ich es verschrieben und an der Universitätsklinik fragt man da wahrscheinlich nicht so ganz genau nach. Aber ja, Sie müssen, wenn der Patient keinerlei Hautsymptome angibt, sollten Sie eine Kassenanfrage machen. Weil genau diese Fälle hatten wir schon.
Ich werde dem noch einen zufügen. Wenn Sie die Mutation nachweisen wollen und das Blut zum Beispiel zu Ihnen nach Lübeck schicken oder in eins der genetischen Labore, muss da vorher auch ein Antrag zur Kostenübernahme der genetischen Untersuchung erfolgen?
Nein. Also nein, das übernehmen die Kassen, vor allem wenn man, das finde ich eine sehr gute Frage, in der Regel bei uns erfolgt ja auch die Abrechnung, also in der Regel machen die Kassen da keine Probleme. Nein, wenn die Symptome draufstehen, Ausschluss, Mastzellerkrankung.
Super.
Da darf ich vielleicht gerade mal nach, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wo kann ich denn die Diagnostik machen eigentlich, wenn ich jetzt niedergelassener Kollege bin und möchte so eine HAT nachweisen, muss ich es ja genetisch machen. Das könnte ich jetzt bei Ihnen zum Beispiel im Labor durchführen.
Genau.
Oder in anderen genetisch arbeitenden Laboren sozusagen.
Ja, ja. In Berlin gibt es viele MVZs, die genetische Diagnostik durchführen. Und da kann man es überall, also wir kriegen immer häufiger von auch mir unbekannten MVZs, die genetische Diagnosen stellen, bekommen wir jetzt auch HAT-Diagnosen. Also da gibt es sicher einige, das kann man eingeben ins Internet. Und also ein MVZ kenne ich gut in Martinsried, das macht es auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass es auch in Berlin, in Essen, in Aachen MVZs gibt, die das mittlerweile machen.
Genau in diese Richtung geht auch eine Frage von Agnes. Geht die genetische Diagnostik über Derma-NVZ, wie Sie gerade gesagt haben, oder muss man in eine spezielle Praxis für genetische Krankheiten schicken? Und die haben Sie gerade beantwortet. Es geht auch ein MVZ, was die Testung macht. Oder wie gesagt, bei Ihnen in Lübeck, wo ja vielleicht auch die Kohorte noch aufgefüllt werden kann, was ja auch wichtig ist für weitere klinische Charakterisierung von HAT und die Konsequenzen. Ich sehe im Moment keine Frage. Liebe Kolleginnen, fragen Sie, was das Zeug hält. Wir haben ja noch Zeit. Ich habe aber noch eine Frage, bevor du deine stellen kannst, lieber Sascha. Sie haben ja gerade gezeigt, das hat doch relativ häufig bei der atopischen Dermatitis vorkommt. Und wir haben ja öfter Patienten, die zum Beispiel auf moderne Therapie, Januskinase-Inhibitoren, Biologika, nicht wie erwartet ansprechen. Kann es sein, dass eine HAT-Positivität ein Marker ist für schlechtes Ansprechen auf diese Therapien?
Ja. Ja, da sagen Sie was, ganz genau so ist es auch. Das denken wir auch, das ist gerade Gegenstand unserer Untersuchung, auch bei den Urtikaria-Patienten. Da kann ich es noch besser sagen, das ist fast ein Marker auf schlecht ansprechende gängige Therapien. Genauso ist es auch, ja. Mhm. Und Sie können auch zum Beispiel die atopischen Patienten fragen, ob sie andere Systemmanifestationen haben, wie neurokognitive Störungen, Muskelgelenkschmerzen und so weiter. Da können Sie diese HAT-positiven Patienten manchmal auch rausfischen, weil sie das, die geben das oft gar nicht an, weil sie denken, sie sind beim Hautarzt oder beim Allergologen. Was, ich brauche ja nicht von Gelenk- oder Muskelschmerzen berichten oder von meiner Migräne. Das höre ich ganz oft. Die Symptome, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil viele Patienten geben viele Symptome an oder Frauen in der Menopause haben viele Symptome. Ja, das stimmt. Aber trotzdem geben auch jüngere Atopiker, wie Sie sagen, oder Urtikaria-Patienten durchaus, entweder sie sind therapieresistent oder geben durchaus Symptome an, die nicht so uns gängig sind für mastzellmediiert, wie ich gerade gesagt habe. Und das sind die HAT-Patienten sehr häufig.
Und da ich
da haben Sie absolut recht.
Da ich ja dann bei der Abklärung bei diesen Patienten die Mutationsanalyse ohne Probleme durchführen lassen kann in den entsprechenden Zentren, ohne dass ich einen Antrag stellen muss, habe ich dann ja auch eigentlich eine gute Begründung und kann den Patienten vielleicht auch sagen, warum die Neurodermitis schwer behandelbar ist. Wie Sie das ja auch vorhin gesagt haben, dem Kind einen Namen geben, hilft vielen betroffenen Menschen. Sascha, du hast noch eine Frage.
Ja, ich war wirklich beeindruckt, wie viele Patienten, die dann bei Ihnen in die Kohorte eingeschlossen sind, ja so positiv aufgefallen sind mit der HAT. Und deswegen, ich tue mich noch so ein bisschen schwer mit der Diagnose. Also, weil auf der einen Seite haben wir Erkrankungen, die begleitend verkompliziert werden durch eine HAT, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann haben wir manchmal, aber auch wenn wir Symptome haben, wir die nicht richtig zuordnen können, auch so, dass die HAT selber dafür dann verantwortlich ist, so ein bisschen eigenständige Erkrankung ist. Kann man das ein bisschen so sagen? Also gerade bei den Darmsymptomen muss man ja eine Ausschlussdiagnostik machen, ob vielleicht eine andere Darmerkrankung dahinter ist. Aber wenn ich nichts finde, der Patient hat eine HAT aber nachgewiesen, dann kann ich schon dem Patienten an die Hand geben, dass das wahrscheinlich die Ursache dafür ist, die alleinige Ursache dafür.
Also genau, also Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob HAT eine Diagnose ist. Ich würde das vielleicht auch im Deutschen Ärzteblatt nicht mehr so schreiben. Es ist erstmal eine Laune der Natur, eine genetische Variante, die 5-6% unserer Bevölkerung haben. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen gar nicht, wie viele symptomatisch sind. Es gibt eine Untersuchung anhand ganz weniger Patienten, die gezeigt hat, ungefähr ein Drittel ist symptomatisch. Aber wir bekommen ja nur die symptomatischen Patienten. Also wir wissen nicht, wie viel symptomatisch sind. Hat per se, so glaubt man heute, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich sehr genau nachfrage, hat ist ein Intensifier, also ein Verstärker von eventuell schon dagewesenen Symptomen. Auch die Insektengiftallergie, die Inzidenz ist nicht erhöht, sondern die Schwere der Allergien. So ist es auch mit Darmsymptomen. Wenn Sie Ihre Patienten genau fragen, hatten Sie schon auch, meistens gibt es ja einen Auslöser, dass die verstärkt Symptome haben. Ich nenne jetzt mal einen Umzug oder Operation. Wenn Sie ganz genau nachfragen, berichten viele Patienten, ich hatte eigentlich auch schon früher immer Darmsymptome. Meine Mutter ist ein paar Mal bei den Kinderärzten gewesen. Also am häufigsten war da schon immer etwas da. Die Patienten waren auch die, die jetzt nicht Party gemacht haben während der Schulzeit, sondern eher erschöpft waren. Und HAT scheint das zu verstärken. Ich bin mir nicht sicher, ob HAT selbst eine Erkrankung oder Symptome auslöst. hat, ist wie ein Verstärker von Symptomen.
Ich glaube, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das trifft nochmal wirklich den Kern auch des Vortrags. Nicht, dass man jetzt denkt, man muss alle Welt aufklären, dass es eine neue Erkrankung gibt. Aber wie wir gerade bei der atopischen Dermatitis und Sie haben das Stichwort Urtikaria gegeben, besprochen haben, es kann Dinge verstärken. Das zu wissen ist aber häufig in unseren Situationen, die wir in der Klinik haben, sehr, sehr gut. Und deshalb ist, glaube ich, hat auch im Hinterkopf zu behalten. Eine kurze Zusatzfrage von mir, bevor ich zu zwei wichtigen und ganz tollen Fragen noch komme. Der erste Marker ist doch immer die basale Serumtryptase-Bestimmung im Serum. Und wenn ich dann bei 8 plus bin oder bei 11 plus, dann ist es für mich ein Grund, über hart nachzudenken und gegebenenfalls die Mutation nachzuweisen. Ist das richtig?
Genau. Also das Erste ist, es ist eine Kombination aus Anamnese. Fragen Sie nicht nur mastzelltypische Symptome ab, sondern eben auch die nicht uns ganz typischen wie Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Migräne, Muskelgelenkbeschwerden ab. Und dann bei einer BST von über gleich 8, dann machen wir eine HAT-Testung. Ja, das ist korrekt.
Dann kommt
HAT
eine.
Das gibt es fast nur bei einer BST über 8, aber ich habe zum Beispiel eine Familie hier in Lübeck, die ist hochallergisch, wie Jonathan Lyons am Anfang beschrieben. Es gibt ja so richtige atopische Familien, die sehr stark auch hohes IgE und so weiter. Und da gibt es ist wirklich interessant, da gibt es Familienmitglieder, die auch eine BST unter 8 haben. Da hat ein Mädchen zum Beispiel eine BST von 6 und hat. Ne? Also da gibt es es, aber in der Regel, sage ich mal, machen wir es über gleich 8, ja.
Super. Mhm. Jetzt eine ganz spannende Frage von unserer Hörerin, die immer dabei ist, Frau Röseke-Schlecht. Nochmal herzlich willkommen. Manifestiert sich die HAT eher früher im Leben, also bei Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen, oder können die Symptome auch später auftreten? Finde ich auch eine ganz tolle, relevante Frage.
Ganz, ganz tolle Frage. Die Antwort lautet beides. Ich habe Patienten, bei denen ist es nur im Erwachsenenalter aufgetreten, vor allem nach der Covid-Impfung und nach der Covid-Infektion. Da haben wir plötzlich ganz viele Patienten genommen und das sehen wir häufig. Im Erwachsenenalter ist es vor allem eine Infektion, welches, ich sage immer, dieses Mastzellsystem oder hat zum Tragen kommen lässt oder anschiebt. Wir bekommen aber dadurch, dass die Awareness hier in Lübeck natürlich hoch ist für hat, bekomme ich immer mehr Kinder aus der Allergologie in der Pädiatrie zugewiesen, die gastrointestinale Symptome haben, wo alles ausgeschlossen ist, Weizen und etc., IgE, alles negativ, oder wo die BST bisschen über der Norm ist, 11,7, 12, was, und die haben auch hat. Also ja, Kinder können manifest werden, meistens mit gastrointestinalen Symptomen, bis jetzt bei uns in unseren Händen, oder mit einer allergischen Rhinitis. Und Erwachsene aber auch, und von den Erwachsenen erzählt die Hälfte aber, sie hätten schon Symptome wie vermehrte Erschöpfung, aber auch schon im Kindesalter gehabt oder leichte gastrointestinale Symptome.
Super spannend.
Also es gibt beides.
Ja, eine Anschlussfrage. Ist eine HAT auch wahrscheinlich bei sehr hohen basalen Tryptasewerten größer 30 oder ist es dann eher eine systemische Mastozytose?
Auch sehr gute Frage. Wir haben beides. Wir haben HAT-Patienten, die haben 5 oder 6 Alpha-Kopien. Haben wir 3 oder 4 Patienten, die haben eine HAT und keine C-Kit-Mutation im Blut und auch keine Mastozytose nachgewiesen. Man kann sich merken, wenn Sie eine basale Serumtryptase von über 15 oder über 20 haben und hat, ist negativ, dann sollten Sie immer, also bei über 20 gilt, wenn bei einer BST über 20, wenn hat negativ ist, sollten Sie immer eine KIT-Mutation aus dem Blut machen, die meistens positiv ist. Aber wenn die auch negativ ist, sollten Sie eine Knochenmarkpunktion machen. Also bei ganz hohen BST-Werten, die können nur an HAT oder Mastozytose liegen und Sie müssen beides ausschließen oder die Patienten haben beides zusammen. Hier werden natürlich schon mehr Mastozytose-Patienten uns überwiesen mit einer sehr hohen BST, weil es sehr wenig Patienten mit vielen Alpha-Kopien gibt, die über 20 oder 30 BST-Werte haben. Ich denke, wichtig ist für uns zu wissen, bei erhöhter BST klären wir HAT ab, das geht leicht mit der Genetik, aber wenn Sie einen erhöhten BST-Wert haben und es ist nicht HAT, dann müssen Sie schauen, hat der Patient eine Anaphylaxie gehabt, hat er Symptome, die auf eine Mastozytose hinweisen, und spätestens dann müssen Sie Mastozytose abklären.
Da bitte nochmal auch an den Vortrag von Frau Dr. Lippert beim letzten Derma at Home denken, den Sie nachhören können, denn da wird nochmal ganz klar auch die systemische Mastozytose und die diagnostischen Kriterien betont. Jetzt habe ich noch zwei wichtige Fragen. Frau Gutzus fragt, haben Sie noch einen Tipp zur Unterscheidung Mastzellaktivierungssymptom, Syndrom und HAT?
Auch sehr gute Frage. Nein, außer die BST und außer die Testung. In der Tat habe ich die Frage gefürchtet, oder sie ist umgekehrt sehr, sehr gut. Es trifft es auf den Punkt und das höre ich öfters in meinen Vorträgen. Natürlich kennen wir viele Mastzellaktivierungssyndrom-Patienten, die exakt die gleichen Symptome haben wie unsere HAT-Patienten. Das kann ich nicht leugnen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann die nicht unterscheiden, außer an ihrer basalen Tryptase und an der Genetik. Aber die haben die gleichen Symptome, das habe ich genauso, sprechen vielleicht auch schlecht an und so weiter. Also Sie haben völlig recht, die kann man so klinisch, phänotypisch nicht unterscheiden.
Super, vielen Dank für die klare Antwort. Jetzt habe ich eine mega spannende Frage. Ehlers-Danlos-Syndrom-Patienten scheinen häufiger zu HAT passende Symptome zu haben. Gibt es Daten, wie häufig Patienten mit Ehlers-Danlos-Syndrom HAT haben?
Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich beobachte das auch. Ich habe die Daten nicht gelesen. Ich denke, das sollte man unbedingt machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele, viele Patienten haben tatsächlich lockere Gelenke, überstreckbaren Daumen. Sie haben recht, Ehlers-Danlos-Mutation, da gibt es ja viele Mutationen, die schwerer und weniger schwer wiegen. Das sollte man unbedingt machen, da haben Sie recht. Und ich denke auch, dass wir untersuchen müssen, die ganzen Autoimmunerkrankungen, Darmerkrankungen, überall, wo so dieses Vascular Leakage da ist, das prädisponiert zu Aufnahme von Allergenen, zu Autoimmunerkrankungen. Auch da müsste man viel stärker nach HAT-Prävalenz schauen. Absolut wichtige Frage.
Super. Ich sehe, dass alle, die jetzt heute zugehört haben und zugeschaut haben, das Thema wirklich aufgenommen haben. Lag natürlich auch daran, dass sie es toll vorgetragen haben. Aber ich glaube, wir haben auch mit diesem vielleicht völlig exotischen Thema bei Derma at Home wieder mal ein bisschen zur Aufklärung beitragen können. Ich bin sehr gespannt, was im späteren Nachgang sozusagen noch alles an Fragen kommt, beziehungsweise auch vielleicht letzte Frage an Sie. Wenn wir die Bestimmung von HAT und auch C-Kit in diesen besonderen Situationen bei Ihnen in Lübeck durchführen lassen wollen, haben Sie Einsendebögen, die Sie empfehlen können, die auf der Homepage vielleicht ausdruckbar sind? Denn ich glaube, diese Frage werden sich jetzt ganz viele stellen. Können Sie etwas dazu sagen?
Ja, wir haben das macht ja bei uns die Hämato-Onkologie, und auf der Homepage von der Hämato-Onkologie, wenn Sie da hereditäre Alpha-Tryptasämie eingeben oder Labordiagnostik, da finden Sie die ganzen Anforderungsunterlagen, die Sie runterladen können und die Patienten anmelden können. Und Sie können auch immer mir eine E-Mail schreiben. Also ich kann die jetzt einmal sagen, dagmar.vonbubnow@uksh.de. Aber man findet mich, denke ich, auch so im Internet. Sie können mir eine E-Mail schreiben, weil wir bekommen sehr viele Anfragen über E-Mail und die leite ich an unser Labor weiter, die dann eine E-Mail Ihnen schickt, wie Sie das einschicken können. Wir verschicken sogar dann Tütchen und alles, wo sie nur ankreuzen müssen, was sie haben möchten.
Super. Also alle ZuhörerInnen dran denken, die E-Mail ist jetzt auch noch, Dagmar Angela sogar von bubnov@uksh.de steht auch bei der Moro Science jetzt im Chat. Bitte notieren. Und der Hinweis, dass es nicht Dermatologie, sondern Hämato-Onkologie ist, wenn man direkt auf die Seite möchte, der ist auch nochmal wiederholt. Sascha, hast du noch Fragen?
Nee, ich glaube, das war wirklich super ausführlich für so ein Krankheitsbild, mit dem ich persönlich wirklich auch noch nicht viel Kontakt hatte und ganz viel mitgenommen habe heute von diesem tollen und strukturierten Vortrag, auch von der Diskussion nochmal. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für diesen spannenden Vortrag nach Lübeck.
Vielen Dank, ich danke Ihnen auch.
Danke. Und damit möchte ich auch schon den Ausblick geben fürs nächste Mal. Wir treffen uns wieder am 1. Juli. Das ist der nächste erste Mittwoch im Juli. Und wir machen das Trio voll, nachdem wir erst die Mastozytose hatten, heute eben die hereditäre Alpha-Tryptasemie. Wollen wir nächstes Mal nochmal die Urtikaria besprechen, das Update zur Urtikaria. Und wir freuen uns sehr, dass Professor Martin Metz aus Berlin wieder dabei ist. Es hat sich ja dieses Jahr viel getan, 2 Neuzulassungen zur Therapie. Ich denke, er wird uns wieder einen großen Rundumschlag liefern, dass wir wieder up-to-date sind, was die Diagnostik und Therapie auch der Urtikaria angeht. Und damit freuen wir uns, wenn wir Sie nächsten Monat wieder begrüßen dürfen oder Sie uns im Chat weiter, im Podcast weiter lauschen. Und damit bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr zu sagen, als für dieses Mal wieder.
Und tschüss.
Und tschüss.